Querfunk, die einzig wahre Alternative.
Ein freudiges Hallo von meiner Seite aus. Ich bin Timo oder auch Fallen Revenge Angel. Wenn ihr mich auf beispielsweise Spotify oder Soundcloud sucht, das ist mein Künstlername. Und das, was ihr soeben gehört habt, war ein Track, ein Song oder eben ein Musikstück, instrumental, das aus meiner neu veröffentlichten Album Fantasy Tales, also das letzte Release, bis jetzt entnommen wurde. Man findet so in der Mitte von dem Album seinen Platz. Und ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen, dass es euch gefällt. Manche Leute kennen mich vielleicht schon von der letzten Sendung. Es ist jetzt hier meine zweite Sendung bei Querfunk, Frequenz 104,8 übrigens. Und es hat sich gezeigt, dass ich jetzt dann doch regelmäßig weiter senden werde. Einmal im Monat eine einstündige oder zweistündige Sendung. Heute wird es eine Stunde. und dass ich eben auch einen Künstlernamen habe und selber produziere Musik, also genauer genommen Techno, in der Richtung Dark und Melodic Techno. Und vor allem Revenge Angel, also der gefallene Racheengel, diese drei Wörter auf Englisch, eben auf Soundcloud, Spotify und so weiter verfügbar. Da habe ich bis jetzt, wenn ich mich nicht irre, 23 Tracks draußen. Und ja, mein erstes Release war im August, habe jetzt ziemlich viel danach geliefert und ihr könnt ja da auch mal reinhören, aber ihr werdet auch jetzt in dieser Sendung immer mal wieder zur Abwechslung zu dem Wortbeitrag Techno von mir hören. Und das wird sich auch die nächsten Sendungen so durchziehen, dass ich entweder meinen Techno spiele oder auch Techno oder House von anderen Künstlern, aber dann auch diese Künstler vorstelle und dass ich mir nicht zu langweilige Techno-DJs oder gar Mainstream-Techno-DJs und Produzenten heraussuche, sondern dass es schon einen, ja, auch ideellen oder ästhetischen Wert hat. Heute beschäftigen wir uns mit der Musikgeschichte und der Geschichte der Philosophie generell, habe ich ja auch schon letzte Sendung angedeutet, möchte ich meine Wortbeiträge auf das Musikalische bzw. das Musikgeschichtliche ausrichten, wie jetzt eben die musikalischen Epochen, wie Barock, Klassik, Romantik und so weiter, oder beispielsweise noch etwas über einen bestimmten Komponisten, biografisch oder auch andere Dinge, die man in der Musikwelt so findet, verschiedene musikalische Begriffe und wie man die vielleicht auch philosophisch verstehen kann und definieren kann. Und da kommen wir gleich zur Philosophie, das ist dann mein zweites Steckenpferd quasi, mein zweiter Teil, Wissenschaftsbereich, dem ich mich widmen werde. Und für die nächsten drei Sendungen, also diese, dann noch eine im November und eine im Dezember, habe ich mir folgenden Plan überlegt. Ich werde die Musikgeschichte und die Philosophiegeschichte und deren maßgebliche Epochen seit der Antike, also in der Philosophie bei den Vorsokratikern und so weiter, da lasse ich es anfangen, und bei der Musikgeschichte eben bei der musikalischen Antike, dort wo auch noch keine Notenschrift vorherrschte. Damit lasse ich das alles beginnen und werde dann jetzt auf Musik bezogen, um mal kurz einen kleinen Einblick zu geben, etwas erzählen über die Antike, gefolgt vom Mittelalter, also das 9. bis 14. Jahrhundert. Diese zwei Bereiche werden wir uns auch heute in der Musikgeschichte anschauen. Und in den nächsten Sendungen kommt dann eben das 15. und 16. Jahrhundert. Das ist in der Musik auch das Renaissance-Zeitalter. Danach kommt Barock, Klassik und Romantik. Und am Schluss eben die musikalische Moderne, auch zeitgenössische Musik. Also damit meine ich jetzt nicht Popularmusik. Die kommt dann in diesem Komplex, in dem letzten, auch dran. Popmusik, also von Schlager über Techno zu Hardrock. Und zeitgenössische Musik ist eben das, was unter anderem beispielsweise dann der Impressionismus und Expressionismus ist. Das ist die musikalische Moderne. Und explizit zeitgenössisch meint man oft auch Dinge wie die Zwölftonmusik von Arnold Schönberg und der zweiten Wiener Schule. Also diese Musik, die sich für manche ein bisschen grässlich anhört, wenn ich es jetzt provokativ sagen will, oder einfach ein bisschen unschön, oder dass man sich erst dran gewöhnen muss. Also alles ein bisschen schräg. Es gibt kein einheitliches tonales Zentrum und man fühlt sich einfach bei dieser Musik dann ganz anders wie bei früherer Musik, beispielsweise aus der Wiener Klassik oder der Romantik. So viel zur Musikgeschichte. Bei der Philosophiegeschichte lässt sich sagen, dass es mit den Vorsokratikern beginnt, und zwar 600 vor Christus. Ich werde dann noch die kurze Hintergrundgeschichte vor den Vorsokratikern erzählen, aber damit lasse ich dann die antike griechische Philosophie beginnen. Dann kommen die Klassiker, also damit beginnt eigentlich die griechische antike Philosophie im Sinne von, dass ihr die wirkenden Personen, Persönlichkeiten da vermutlich alle irgendwie vom Namen schon mal gehört habt. Bei den Klassikern ist es eben 450 bis 300 vor Christus dieser Abschnitt, und es beginnt mit Sokrates. weiter dann zu Platon. Platon war der Schüler von Sokrates und dann kam Aristoteles als Dritter im Bunde und der war der Schüler von Platon. Also diese Schüler-Lehrer-Beziehung zieht sich eben dadurch bei diesen drei Personen. Am Schluss für diese Sendung, also die Vorsokratiker werde ich behandeln, die Klassiker und dann noch den Hellenismus. Das waren 300 Jahre und zwar 300 vor Christus bis zum Jahre 0. Und also bei Jesu Geburt ist dann etwa Schluss. Und diese drei philosophischen, geschichtlichen Episoden werden wir uns eben in dieser Sendung noch näher anschauen. Da haben wir also in der Musikgeschichte zusammengefasst nochmal Antike und Mittelalter und in der Philosophiegeschichte die Vorsokratiker, die Klassiker, mitunter auch da ist Sokrates drinnen und dann der Hellenismus. Lasst uns also nun mit der Musikhistorie beginnen und zwar mit der Antike, die bis zum 9. Jahrhundert, dann da wo das Mittelalter einsetzte, angedauert hat. Was gibt es zur Antike zu sagen? Und vorneweg, also Geschichtsunterricht in Musik und Philosophie ist jetzt hoffentlich nicht zu trocken. Ich habe versucht, spannende Themen und Themenbereiche herauszusuchen. Und ansonsten wird auch nach der Antike jetzt, nach diesem Beitrag, der ein paar Minuten geht, der nächste Track gespielt, also die nächste Musik, dass es nicht zu eintönig wird. Genau, was gibt es eben zur musikalischen Antike zu sagen? Ein sehr wichtiger Kommentar, den ich hier geben muss, ist der, dass damals noch keine Notenschrift vorhanden war, wie sie eben heutzutage gängig ist, mit 5 Zeilen, mit Violinschlüssel, Bassschlüssel und so weiter und eben diese Notation, wo man Länge der Note, Artikulation und so weiter alles herauslesen kann. Es waren eben noch nicht mal Neumen in der Antike vorhanden. Die Neumen kamen dann im Mittelalter auf, also die sogenannte Neumen-Notation. Dazu werde ich dann später beim Mittelalterteil noch näher drauf eingehen. Und man kann sagen, obwohl die Antike so einen langen Zeitraum umfasste, sind relativ wenig Schriftfragmente über irgendwie musikalische Tätigkeiten vorhanden oder überliefert worden. Heute sind es circa 50 Schriftfragmente von antiker Musik, die bekannt sind. Und das ist nicht besonders viel für die vielen Jahrhunderte. Man kann dann auch diese Tatsache in vergleichender Betrachtung sehen. In dem Sinne, dass es eben andere Lebensbereiche, kulturelle oder Kunstbereiche und auch Wissenschaftsbereiche gibt, wo eindeutig mehr überliefert ist. Beispielsweise hier einfach nur die Philosophie oder die Architektur. Bei der Philosophie ja beispielsweise mit Sokrates, Platon und so weiter. Also Platon hat eben viel geschrieben. Und Sokrates, sein Lehrer, nicht, aber Platon hat die Bände des Sokrates, also Bände über die Dialoge des Sokrates verfasst, also wo er eben auch die Lehren und Ideen von Sokrates schriftlich fixiert hat, was dann auch noch heute noch gut vorliegt und überliefert wurde. Beispielsweise bei Platon auch die Dialoge von Platon und so sind ja auch recht gängig in der philosophischen Tradition beziehungsweise recht bekannt. Sehen wir uns dann noch ein weiteres Beispiel an, das wäre die Architektur, also dass auch irgendwelche Bauweisen und so weiter, also eben irgendwelche bestimmten architektonischen Dinge auch gut erhalten sind, mehr oder weniger, bis zum heutigen Tag. Und vergleichend eben ist es bei der Musik ziemlich rar, was die überlieferten Schriften anbelangt. Wenn wir uns den antiken Musikbegriff näher anschauen, sprach man damals in der Antike von Musiketechne. Und das besteht aus eben zwei Wörtern. Einmal das Wort Musik, wobei das hier, ich buchstabiere es mal, M-O-U-S-I-K-E, buchstabiert wird. Es ist das altgriechische Eigenschaftswort und darauf folgt das Hauptwort, Techne. Und genau, zu diesen zwei Begriffen bei Musik, also so in dieser Schreibweise und nicht einfach so, wie man Musik heute schreibt, kann man das Wort Muse herauslesen. Und die Musen, also zum einen gibt es natürlich den Begriff der Muse, des Schönen, des Ästhetischen und so weiter. Irgendwelche Künstler haben eine bestimmte Muse, beispielsweise eine Frau, die sie dann inspiriert zu malen und so weiter. Das ist so das Klischee oder das bekannteste Beispiel, was mir jetzt zumindest so einfällt. Aber da haben wir das auf der einen Seite und dann auch noch die Musen in der griechischen, altgriechischen Mythologie, die eben auch etwas Mystisches oder eben Mythisches an sich haben. Dazu komme ich gleich noch, aber eben das Wort Muse in Musik und Techne steht hier dann eben für die Fertigkeit beziehungsweise die Kunst. Jetzt weiter zum eigentlich musikalischen, weg von irgendwelchen Definitionsversuchen. Beim musikalischen stand im Mittelpunkt auch eben in der Antike beziehungsweise im antiken griechischen Musikbegriff die Vokallehre oder die Vokalmusik, also alles, was eben mit Gesang, Sprechgesang und so weiter zu tun hat. Im Mittelpunkt eben auch des antiken griechischen Musikbegriffs stand die Einheit von Wort, Poesie, Ton oder Melodie und Bewegung oder der Tanz. Der Gesang war eine zentrale musikalische Disziplin. Zum Beispiel ist das auch zu sehen in der griechischen Dichtung zu der Zeit. Da wird beispielsweise von Homer berichtet, der eine Muse bittet, ihn zu befähigen, den Trojanischen Krieg zu besingen. Oder ein weiteres Beispiel soll angeblich nach der Beratung oder den Beratungen von den olympischen Göttern die Musen dafür gesungen zu haben. Und mit Zitat, mit schöner Stimme singen sie den olympischen Göttern eben nach diesen Beratungen zu. Generell gab es eine starke Verbindung oder eine symbiotische Beziehung von der Dichtkunst und der Musik. Wobei das Lyrische oder eben die einzelnen Verse und Strophen von den Gedichten, also die Lyrik, oft von Einzelpersonen sanglich vorgetragen wurden oder eben auch im Chor. Da sind wir dann auch gleich beim Thema Vokalpolyphonie, also die Mehrstimmigkeit beispielsweise in einem vierstimmigen Satz, zwei Frauen, zwei Männer stimmen, ganz klassisch. Aber dazu werde ich später auch noch kommen. Man kann jedenfalls auch sagen, dass dieses Vortragen von dieser Dichtkunst mit musikalischem Gestus auch zwei spezifische Bereiche unterschieden werden können. Das ist einmal der Bereich Sapphos und dort handelt die Dichtkunst eben oft von Liebe und die Alkaios und dort ist die Handlung dann eben mit Politik getan oder aber auch der Freude am Weinen oder der Freude des Weinens. Begleitet wurden solche musikalischen, dichterischen Akte oft mit einer Lyra, das war eben ein zu der Zeit gängiges begleitendes Saiteninstrument, das eben gut unterstützend wirkte für den menschlichen Gesang und das musikalische Vortragen eben des Gedichts. Einer der prominentesten griechischen Dichter war Pindaros, der circa 522 bis 443 vor Christus lebte. Doch ein stolzes Alter, wenn man sich das zur damaligen Zeit so anschaut. Und zur Chorlyrik lässt sich sagen, dass diese unter anderem auch innerhalb anderer Schauplätze anzutreffen waren, wie beispielsweise im klassischen griechischen Drama. Am ehesten, wenn wir nochmal von der Überlieferung sprechen, sind Chor- und Einzellyrik von Tragödien des Euripides bekannt und überliefert worden. Also viele von diesen circa 50 Fragmenten stammen eben aus der Feder von Euripides, der circa 485 bis 406 vor Christus lebte. Genau, das war jetzt eine kleine Zusammenfassung, ein kleiner Überblick über die musikalische Antike. Und jetzt würde ich sagen, hat man sich auch wieder nach diesem Geschichtsunterricht verdient, Musik zu hören. Und das wäre in diesem Falle einer meiner Techno-Tracks aus dem neuen Album Fantasy Tales. Also einfach, ganz einfach auf Spotify Fallen Revenge Angel eingeben. Und dann sieht man da ganz oben mein Album-Cover und die 16 Tracks, die da inkludiert sind. Und einer davon heißt eben Apollon. Sehr minimalistischer und ja auch dunkler oder düsterer Techno-Track. Ich hoffe, er sagt euch zu und ich werde ihn dann jetzt mal spielen lassen. Das war nun also der erste Techno-Track von mir in dieser Sendung. Ich hoffe, er hat vielen von euch gefallen. Techno muss jetzt nicht jedem zusagen, natürlich. Aber vielleicht wird es von vielen Hörern gerne gehört. Ansonsten könnt ihr auch einfach da abschalten und den Wortbeitrag dann später dann wieder lauter machen. Wir sind jetzt bei der Halbzeit, also circa 30 Minuten sind vorübergegangen, wie ich jetzt hier gerade sehe. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen, damit ich mit dem Wortbeitrag durchkomme. Es steht jetzt noch aus das Mittelalter in der Musik und dann noch die drei Epochen oder Epochenabschnitte in der Philosophie, wie schon erwähnt. Und wir befinden uns hier bei Querfunk, dem freien Radio Karlsruhe auf der Frequenz 104,8. Also, schauen wir uns mal das Mittelalter an, also das 9. bis 14. Jahrhundert nach Christus. Generell kam es, wenn man sich das Mittelalter betrachtet, schon öfters zu der Festsetzung oder der Durchsetzung der geschichtlichen Dreiteilung in Antike, Mittelalter und Neuzeit. Natürlich gibt es da dann noch andere und spezifischere Einordnungen, wie jetzt beispielsweise Barock, Klassik, Romantik, Spätromantik, zeitgenössische Musik und da der Stilpluralismus, solche Sachen. Aber wenn man es in einer gewissen Dreiteilung stehen haben möchte, dann eben ist das mit Antike, Mittelalter und der Neuzeit getan. Und eben schon seit dem 17. Jahrhundert herrschte diese Dreiteilung vor oder das legitime Einordnen in dieser Form der Dreiteilung. Die Menschen im Mittelalter verstanden ihr Zeitalter einhergehend auch mit einer vollständigen Umgestaltung der politischen Geografie und der Christianisierung weiter Teile Europas als allen anderen Zeitaltern überlegen. Es wäre das christliche Zeitalter, so haben viele damals gedacht, das mit Christi Geburt begonnen hatte und mit dem jüngsten Tag enden würde. Wobei hier Christi Geburt schon sogar wissenschaftlich belegt ist. Der jüngste Tag ist meines Wissens zumindest aber noch nicht eingetreten. Genau, wenn man da dann von der Christianisierung redet, ist da dann, denke ich, von der Johannes-Offenbarung und von der Apokalypse sozusagen die Rede, aber das jetzt nur kurz am Rande. Das findet man ganz am Ende vom Neuen Testament. Kleiner Buchtipp. Ja, aber man kann ansonsten noch sagen, dass eben diese heilsgeschichtliche Auffassung in der Renaissance mit humanistischen Gelehrten durch eine weltliche abgelöst wurde. Was das Mittelalter hervorbrachte, war beispielsweise, und jetzt mal kurz weg von der Musik, die Dichtung Dantes, die Malerei Giottos oder die Philosophie von Thomas von Aquin. Als Beispiel zur Architektur, das hatten wir ja vorhin, sind hier die gotischen Kathedralen zu nennen. Um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen zur Musik. Im Mittelalter setzte sich die Vokalpolyphonie allmählich durch. Sie konnte sich ganz entfalten, wofür ein gewisser Faktor auch verantwortlich ist, nämlich die Erfindung der musikalischen Schrift im 9. Jahrhundert. Zunächst sollte diese neu erfundene musikalische Schrift eben auch dem Christentum dienen. Die Schrift sollte eben in der christlichen Welt eine weitgehend einheitliche Ausführung des liturgischen Gesangs sicherstellen, also des religiösen, des Kirchengesangs. Und das war dann auch der erste Auslöser, der erste Grund, der stark genug war, eben so eine musikalische Schrift hervorzubringen. Und das kann man schon als epochemachendes Ereignis ansehen, dass da jetzt erstmals wirklich die Musik einigermaßen genau fixiert werden kann, damals noch auf Pergament. Also dieses Ereignis der Entstehung der musikalischen Schrift erlaubte es, und jetzt nochmal kurz eine Zusammenfassung, zum einen die Musik einfach aufzubewahren, beziehungsweise sie anderweitig zu vermitteln, oder sie könnte in dieser schriftlichen Form als Quelle der Anregung oder als Vorlage zur weiteren Verarbeitung dienen, eben auch anderen Komponisten dann. Und als letztes ermöglichte die musikalische Ausarbeitung, also innerhalb der Schrift, eine deutliche Steigerung der musikalischen Komplexität. Man musste sich jetzt auch nicht mehr alles merken, dass man es quasi mit Mundpropaganda weitergibt, die Musik, so wie das eben auch vor der Entstehung der Schrift war, sondern man konnte alles sichtbar und gut geordnet mit der Musikschrift darstellen. Und da war eben natürlich dann auch die gesteigerte Komplexität, die Möglichkeiten dazu gegeben. Ein prägender Mensch, eine prägende Persönlichkeit, die mit dieser neuen Musikschrift zu tun hatte, war der Mönch Hugbald von Seamanor, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Dieser begründete unter anderem die Neumen-Notation als auch die Buchstaben- und Liniennotation. Wobei letzteres, also Buchstaben- und Liniennotation, erlaubte, dass Melodien mit ihren genauen intervallischen Abständen Ton für Ton wiedergegeben oder festgehalten werden konnten. Die Neumen-Notation waren grafische Zeichen, wenn man es so nennen kann, und diese vermittelten eine bildliche Vorstellung von Verlauf einer Melodie, ohne aber die zwischen den einzelnen Tonelementen liegenden Abstände anzugeben. Also es war etwas ungenauer sozusagen. Aber das war es eben, die Neumen-Notation, die als erstes auf die Bühne kam. So viel dazu. Eine weitere wichtige Erwähnung des Mittelalters, und da sind wir dann auch wieder bald am Ende von diesem Abschnitt, wäre die Entwicklung der Notre-Dame-Schule in Paris, insbesondere eben an der Kathedrale Notre-Dame, dürfte relativ offensichtlich sein. Also das habe ich eben jetzt noch als weitere Idee für diesen Abschnitt Mittelalter gewählt. Die Notre-Dame-Schule, vielleicht ist es euch auch schon irgendwie mal ein Begriff gewesen. Also bevor ich jetzt hier recherchiert habe, natürlich in den ersten Vorlesungen von meinem Studium, ich studiere ja, wie in der ersten Sendung erwähnt, jetzt sage ich es nochmal, Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Ich mag den Studiengang sehr und da wurden eben auch, genauer gesagt in der Ringvorlesung 1 oder auch anderen Seminaren oder Vorlesungen, diese früheren Dinge wie die Notre-Dame-Schule eben thematisiert. Sie stellte einen Wegweiser für spätere Werke der Mehrstimmigkeit dar. Und wie sie beispielsweise im Barock oder im Spätbarock zu seiner Höchstform aufgelaufen ist. Diese Polyphonie, Mehrstimmigkeit, vor allem auch vorwiegend erstmal im Gesang. Dass also nicht so ist, dass eine Melodie spielt und beispielsweise eine andere musikalische Linie spielt, eine Begleitung, Homophonie quasi. Man hat ein führendes Instrument, ein Melodieinstrument und ein Begleitinstrument, und das Begleitinstrument fungiert halt einfach so, dass es das obere, das ist das führende Instrument, das Melodieinstrument akkordisch unterstützt beispielsweise, aber jetzt nicht, dass es so polyphon ist, also so mehrstimmig, dass jede Melodie von Bass, Sopran, Alt oder Tenor, als eigenständig gelten kann und diese Melodien, die halt trotzdem harmonisch passen müssen, aber so überlagert werden, dass es eben auch sehr eindrucksvoll und sehr komplex scheint, schon allein beim Hören. Die bedeutendsten Gattungen im Mittelalter waren das Organum und die Motette, also zwei sehr wichtige Gattungen. Bedeutende Komponisten dieser Zeit waren Leonin und später Perutin, die im Mittelalter wirkten, wobei Leonin, der erste, sich zunächst besonders gute zweistimmige Organa vornahm, im frei schweifenden Stil, und Perutin, der später wirkte, konzentrierte sich besonders auf drei- und vierstimmige Organa. In den drei repräsentativen Handschriften der Notre-Dame-Schule erhalten sind beispielsweise Perutins Organa Quadrupla Viderunde Omnes, das zu ja, Weihnachten beispielsweise gespielt wurde. Also es hatte schon seinen außermusikalischen Zweck, wenn man so will, oder die feste Einbindung in eben einen Feiertag oder jetzt hier eben ja das wiederholte Feiern von Christi Geburt. Oder aber auch das Organum Sederunt Principis. Und ja, da ging es bei diesem Organum auf jeden Fall darum, das Fest des heiligen Stephanus zu zelebrieren. Das nur als kurze Beispiele. Und man kann schon mal sagen, jetzt haben wir es geschafft, zumindest mit der Musikgeschichte. Ich werde jetzt noch einen Track spielen von mir aus dem neuen Album Fantasy Tales. Und dann werde ich in einem Rutsch einfach die drei historischen Episoden in der Philosophie, wie vorhin genannt, am Stück moderieren, damit es zeitlich dann noch passt und damit ihr nach diesem philosophischen Beitrag und dem Outro dann nochmal einen Techno-Track von mir hören könnt, in dem sogar Cembalo und Klavier eine wichtige Rolle spielen. So viel dazu. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem nächsten Techno-Track. Der da wäre Jungbrunnen. Also ich habe ihn Jungbrunnen genannt. Generell wechseln bei mir, das werdet ihr merken, wenn ihr auf mein Künstlerprofil geht oder so, wechsle ich gerne zwischen deutschen und englischen Titeln, also dass auch ein paar Deutsche dabei sind und so, jetzt nicht Fountain of Youth. Und deswegen Jungbrunnen, dachte ich, ist auch ein schönes Wort. Ich kann mir bei dem Techno tatsächlich auch vorstellen, wie da irgendeine, die Zelebrierung von, ja, einer Waschung in diesem Jungbrunnen. Also, let's go zum zweiten Teil, zum zweiten Themenbereich, den ich hier anspreche, nämlich die Geschichte, die epochale Betrachtung der Philosophie. Also für heute vorgesehen eben Vorsokratiker, beziehungsweise was noch davor kam, die Klassiker. So wird dann eben die Epoche, der Abschnitt gesehen, wo eben diese drei Philosophen, Aristoteles, Platon und Sokrates, wirkten. Und der Hellenismus zum Abschluss, die letzten 300 Jahre, bevor es zum Jahr Null überging. So, mit den Vorsokratikern begann, wie schon gesagt, die antike griechische Philosophie, 600 vor Christus bis 450 vor Christus etwa. Und ja, zu der Zeit davor lässt sich sagen, nachdem bis zum Jahre 600 vor Christus Antworten auf Fragen wie, woher kommen die hellen Farben oder die Blitze, der Donner, diese Geräusche und so weiter, woher kommt das oder wer ist für die Dürren verantwortlich? Das stellten sich viele Menschen zur damaligen frühen Zeit und die Antworten, die darauf gegeben wurden, sind häufig zumeist charakterisiert mit irgendwelchen mythologischen Geschichten über Götter wie Thor beispielsweise und andere. Es ist auf jeden Fall sehr viel geboten in der griechischen Mythologie, aber dann etwa beim Jahre 600 vor Christus haben sich rationale und unter anderem wissenschaftliche Erklärungsmodelle den übernatürlichen Mythen gegenübergestellt und sie Schritt für Schritt ersetzt. Menschen wie Thales oder Heraklit gelten als erste Naturphilosophen und stellten erstmals Theorien über die elementaren Ursprünge des Universums auf. So viel zu den Vorsokratikern und der Zeit davor. Weiter geht's mit den Klassikern. Da werde ich mich mit Aristoteles, dem ältesten Lehrer sozusagen, oder der Lehrer von Platon eben, werde ich damit beginnen und diese drei Philosophen eben noch etwas näher, spezifischer beleuchten. Sokrates, genau, der erste von den dreien. Dieser Mann, also ein ganz bekanntes Zitat, ich sage es gleich mal am Anfang, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Eben ein sehr bekanntes Zitat von Sokrates und das lässt auch ein bisschen auf seine philosophische Einstellung oder generell seine Lebensgesinnung darauf zu schließen. Er wollte mit Fragen und dem Einsatz des Verstandes lernen. Und also was das Zitat auch ein bisschen andeutet, hat er sich im Unterschied zu anderen großen Denkern und Gelehrten dieser Zeit nicht als eine Person verhalten, die eben von oben herab auf Unwissende oder Leute, die die Wahrheit nicht erkannt haben oder nicht verstehen, hinabsieht und sie versucht zu belehren. Also das eben nicht, das haben viele andere damals gemacht, aber da war Sokrates sehr zurückhaltend. Er wollte nicht belehren und erhob auch keine Ansprüche, dass er die absolute Wahrheit über alles kenne. Einiges über ihn ist in den Bänden, wie schon vorhin erwähnt, in den Bänden über die Dialoge des Sokrates festgehalten. Diese wurden allerdings von Platon verfasst, also das, was er alles bei Sokrates lernen durfte. Er selbst hat so gut wie nichts direkt aufgeschrieben, für die Nachwelt auch nutzbar. Was mitunter den Grund hatte, dass er einen plötzlichen Tod fand und auch relativ unberechenbar oder sehr plötzlich. 399 vor Christus wurde er nämlich hingerichtet, da er zu viele Fragen stellte und dem Führungsregime vermutlich ein Dorn im Auge war. Was Sokrates noch bewirkt hat, seit Sokrates gilt die Ansicht von universellen menschlichen Eigenschaften oder Werten. Noch bevor Sokrates wirkte, hat man eben das nicht so gesehen, dass es universelle, wahre Eigenschaften und Werte für den Menschen gibt, die für alle auf der Welt gelten, egal welcher Kultur oder welcher Gesellschaft sie auch angehören. Das war früher anders. Da hat man eben unterschieden und verschiedene Maßstäbe und verschiedene Wahrheiten sozusagen für unterschiedliche Kulturen oder Gesellschaften eben geschaffen. Also war beispielsweise die Vorstellung von ethischen Fragen wie richtig oder falsch oder moralisch geboten oder nicht geboten von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich zu unterscheiden. Nach dieser Lehre und Auffassung vor Sokrates eben. Kommen wir zu Platon. Dieser legte die Grundlage für den späteren Rationalismus. Er legte in seinen philosophischen Gedanken einen Schwerpunkt auf messbare Wahrheiten. Ein leichtes Beispiel wäre jetzt 2 plus 2 gleich 4. Da ist, muss man keinen riesigen argumentativen Gedankengang vollführen, sondern es ist eine messbare Wahrheit und eine universelle und sozusagen auch ewige Wahrheit. Es ist eben wahres Wissen. Platon hatte übrigens zudem tiefgreifende Fragen zur materiellen Welt. Er glaubte zudem an eine ewige, universelle Welt, aber nur im Geiste, die nur in unseren Köpfen existiert. Und die war die Welt der Ideen. Daraus abgeleitet dann auch die relativ bekannte Ideenlehre von Platon. Viele Menschen kennen Platon zum Beispiel daher oder haben da den Zugang zu ihm gefunden. Und diese Welt der Ideen ist aber von den von uns wahrzunehmenden Sinnen getrennt. Kommen wir nun noch weiter zu Platons Schüler, Aristoteles. Dieser verfolgte einen empirischen Ansatz und er studierte die Biologie und die Natur generell sehr genau. Im Gegensatz zur Ideenlehre Platons sah Aristoteles die Realität darin, wie wir die Dinge mit unseren Sinnen wahrnehmen. Seine Philosophie basierte auf der Logik. Zudem, er liebte es, alles zu kategorisieren und zu klassifizieren, was mit logischen Schlüssen und so weiter ja gut möglich ist. Und er sprach sich dafür aus, dass der Mensch oder die Menschen nur dann wahres Glück finden können, wenn sie ihre Fähigkeiten ganz ausschöpfen. Also beispielsweise durch Vergnügen, also vergnügliche Aktivitäten, bürgerliche Freiheit und das Philosophieren. So, das sind Anhaltspunkte, wie man das wahre Glück eben finden kann, laut Aristoteles. Und das war es jetzt auch schon mit dem letzten, mit dem Schüler von Platon. Ich werde jetzt noch ganz kurz den Hellenismus zusammenfassen in 3-4 Sätzen. Und das wäre, dass sich die Verbreitung der griechischen Kultur ankündigte, eben auch ein wichtiger Faktor waren die Eroberungen zu der Zeit von Alexander dem Großen. Der Fokus der Philosophie lag nun eher auf Ethik und auf geistiger Gelassenheit. Und hierbei verschwammen auch Grenzen zur Religion. Also sowas, was wir damals schon hatten, dass man versucht hat, Philosophie und den Glauben an Gott oder die Religion, das Christentum auch und so weiter, dann später irgendwie mit der Philosophie zu vereinen. Das hat zum Beispiel Hegel auch versucht, wenn wir jetzt mal einen neuzeitlicheren Philosophen betrachten wollen. Und ja, diese philosophische Episode hält eben bis kurz vor Jesus Geburt an. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Timo oder Fallen Revenge Angel bei Querfunk auf der Frequenz 104,8. Deswegen der letzte Track ist dann sehr, also ich finde ihn sehr interessant. Er war auch einer der anspruchsvollsten Tracks, die ich bisher gemacht habe. Einfach von der Melodie, der Harmonie. Ich habe klassische Kompositionsprinzipien eingebaut, wie die Fortspinnung oder die Imitation von Cembalo und Klavier beispielsweise, die reale oder tonale Imitation. Dann noch andere Dinge wie in einem Motiv den Krebsgang eingebaut. Also das ist das Rückwärtsspielen eines Motivs, das nennt man die Krebsform. Das nur jetzt vorneweg, ich will aber nicht mehr zu lange reden, denn der Track geht tatsächlich 9 Minuten circa. Und es kann sein, da ich die Sendung jetzt noch nicht fertig geschnitten habe, aber wir schon hier über eine Stunde sind, dass der Track, wenn ich verschiedene Sachen noch rauscutte, nicht ganz bis zum Ende spielt, sondern vielleicht nur die ersten Minuten. In the Silver Castle heißt dieser Track, könnt ihr dann gerne auch auf Spotify, Soundcloud YouTube und so weiter anhören. Viel Spaß dabei und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, euch wieder im November begrüßen zu dürfen. Bis dann.